Sie reisten weiter, als Sahira sich einigermaßen erholt hatte. Mutku hatte ihr den Trinksack mit dem Terwa überlassen, worum es sich bei diesem Gebräu auch immer handeln mochte. Es erfüllte jedenfalls seinen Zweck. Sahira blieb wach und ansprechbar. Die Stimmen wurden nach ihrer Auskunft etwas leiser, aber die Sorge verschwand nicht aus ihrem Gesicht. Roden machte sich ebenfalls Sorgen. Sie wussten viel zu wenig über diese mysteriösen 5D-Impulse. Woher kannte der geheimnisvolle Unbekannte Sahira? Hatte er eine direkte Verbindung zu ihr? Befehle konnte er ihr anscheinend nicht geben. Aber was war, wenn nicht nur er in ihre Richtung kommunizierte, sondern wenn es auch einen Rückkanal gab? Wusste der Fremde immer, wo sie genau waren? Nein, dachte Roden. Dann hätte er schon viel früher jemanden auf uns gehetzt. Andererseits, was war, wenn Roden seine Bedeutung in diesem Spiel überschätzte? Jagte man sie einfach deshalb noch nicht, weil sie nicht wichtig genug waren? Mutku preschte auf seinem Kavan vor und gab ihnen das Signal zum Anhalten. »Hier übernachten wir«, sagte der Anführer ihrer Patrouille. Roden sah sich um. Soweit er blicken konnte, erstreckte sich nur staubige, trockene Wüste. »Warum jetzt? Warum hier? Wir können...«
»Bis die Zelte stehen, wird es dunkel. Und du willst nicht bei Dunkelheit ohne Zelt in der Wüste sein.«
Roden wollte sich nicht mit einem Mann streiten, der wahrscheinlich sein halbes Leben damit verbracht hatte, Handelskarawanen von einer Oase zur nächsten zu führen. Er stieg ab und sah den Glynkoniden zu, wie sie die Zelte aufbauten, die ihre Kavans für sie mitgeschleppt hatten. Ein einfaches, aber effizientes System. Nach wenigen Minuten spannten sich Lederhäute zwischen steifen, geflochtenen Palmgärten zu kleinen, quaderförmigen Räumen und hielten Wind, Kälte und Staub draußen. Einer der Glynkoniden entfachte ein Feuer. Allen Ernstes mit Feuerstein, Stahl und Zunder. Roden schüttelte den Kopf. Die Technikverachtung auf Glynt nahm bisweilen skurrile Züge an. Ja, man hatte die Bewohner dieser Welt jahrhundertelang gezwungen, ohne höhere Technik auszukommen. So hatten sie ihre Tatkraft und Handlungsfähigkeit trainiert, während die Arkoniden auf anderen Welten vor ihren Computerspielen verblödeten und das Imperium zerfallen ließen. Aber diese Phase der glynkonidischen Geschichte war nun auch seit etwa 2500 Jahren abgeschlossen. Dass dieses Volk technische Hilfsmittel immer noch weitgehend ablehnte, war pure Sturheit. Überlichtschnelle Bildübertragung? Na gut, dafür brauchte man Hyperfunk und nutzte ihn nur, wenn es sich nicht vermeiden ließ. Aber warum sollte man überflüssigen Luxus wie ein Feuerzeug verwenden, wenn Stein und Stahl schon seit Jahrtausenden wunderbare, voll funktionsfähige Funken erzeugten? Zugegebenermaßen, es funktionierte gut. Schon nach wenigen Minuten brannte in einer Mulde im Wüstenboden ein kleines Feuerchen. Es hielt sie warm, als von einem Moment auf den anderen die Nacht hereinbrach. Richtig dunkel wurde es nicht. Der Himmel stand voller Sterne. Die ganze Pracht des Sternhaufens Tantorolok schien friedlich auf sie herabzublicken. Von hier sah man nicht, dass dort draußen gekämpft wurde und Flotten aufmarschierten. Die Männer ließen den Terwa-Beutel kreisen. Dabei erzählten sie Geschichten von erfolgreichen Jagden und amüsanten Vorfällen auf Karawanen, die sie begleitet hatten. Wenn Roden etwas zum Gespräch beisteuern wollte, verstummten die Glynkoniden jedoch und bedachten sie mit giftigen Blicken. Es dauerte dann lange, bis das Gespräch wieder in Gang kam.
»Wir sind nur geduldet«, dachte Roden. »Sie wären uns lieber heute als morgen wieder los.«
Er suchte Blickkontakt mit Guki, danach mit Sahira. Es war besser, die Runde zu verlassen, bevor irgendetwas eskalierte. Sie zogen sich in ihr Zelt zurück. Roden breitete eine grobe Wolldecke auf den Wüstenboden aus, legte sich darauf und schlug eine Hälfte über seinen Körper. Der Serun hielt zwar auch mit offenem Helm und ohne Energiereserven einigermaßen warm, aber er wusste nicht, wie kalt es in der Nacht noch werden würde.
»Wenn ihr euch zudeckt«, flüsterte er, »achtet darauf, dass ihr schnell wieder unter der Decke rauskommt. Ich traue diesem Mutku nicht.«
»Zu Recht«, sagte Guki. »Das habe ich in seinen Gedanken erkannt, bevor er sich mit diesem Terwa-Zeug völlig betäubt hat. Wir sollten wachsam bleiben.«